Hi und herzlich willkommen beim IKEA Interview Podcast im Leben und Daneben. Dieser Podcast schaut sich das Gefühl von zu Hause an. Das bei sich ankommen, echt sein und alle Masken ablegen. Daran muss ich immer als erstes denken, wenn ich mich in meinem Zuhause sehe. Aber wie ist das, wenn man unter ADHS leidet und es vielleicht lange Zeit gar nicht weiß? Ich kann mir gut vorstellen, dass man da oft die Befürchtung mit sich rumträgt, falsch zu sein und fast nie echt sein zu können. Denn das Innere hat vielleicht andere Bedürfnisse, als das normale Außen von uns fordert. So liegt die Schlussfolgerung nahe, an sich selbst zu zweifeln. Ganz häufig passiert das bei Frauen, die unter ADHS leiden. Denn hier bleibt die Diagnose nicht selten lange Zeit aus. Der Grund ist einfach, weil sich ADHS ganz unterschiedlich zeigen kann und die atypischen Symptome lange ausgeblendet wurden. Meine heutige Gästin Angelina Burger hat genau darüber ein Buch geschrieben. In Kirmes im Kopf erzählt sie ihre eigene Geschichte und klärt darüber auf, warum Frauen häufig lange auf die richtige Einordnung ihres Empfindens warten. Wie ist der aktuelle Stand der Forschung zum Thema ADHS bei Frauen? Was sind die Unterschiede in den Symptomen zu Männern? Und wie hat sich das Leben von Angelina verändert, seitdem sie ihre Diagnose mit Ende 20 bekommen hat? Darüber will ich heute mit dir sprechen, Angelina. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Was ist denn dein liebster Place to be? Wo sagst du, da fühle ich mich zu Hause? Ja, was tust du vielleicht? Wo bist du?
Tatsächlich würde ich sagen, das ist gerade meine neue Wohnung. Mhm. Ich bin nämlich vor kurzem wieder aus meiner Heimatstadt Aachen nach Köln gezogen, wo ich schon mal eine Zeit gewohnt habe und mich immer sehr wohl gefühlt habe. Und das Lustige ist, dass man ja denken würde, okay, ADHS hat ja auch viel damit zu tun, dass ja Reize nicht so gut gefiltert werden können. Und in meiner Heimat in Aachen bin ich eben aufs Land gezogen, ins Grüne, wo es super ruhig ist, wo man so denken würde, da kommt man zur Ruhe. Tatsächlich war es für mich eine absolute Reizunterforderung. Also mir hat es gefehlt.
Das ist ja interessant.
Ja, und deswegen bin ich jetzt zurück in Köln, in auch ein trubeliges Viertel und fühle mich da so, so wohl und ja, bin richtig happy.
Das finde ich wirklich spannend, weil das ist was ganz anderes, was man mit ADHS assoziiert, ne?
Richtig, also man nennt es auch dieses Sensation Seeker quasi, diesen Modus, dass es eben auch Menschen gibt mit ADHS, die immer auf der Suche sind nach Reizen, die sie natürlich auch überfordern können und mich natürlich auch an meine Grenzen bringen, aber ich merke zu wenig Reize, dann klappt gar nichts mehr bei mir und dann ist mein Inneres irgendwie so richtig auf dem Low Level.
Also es ist die Frage der Balance. Gibt es denn Verhaltensweisen oder Routinen, die du geändert hast, seitdem du weißt, dass du ADHS hast?
Ja, definitiv. Also ich glaube, mir hat es erstmal total geholfen und hilft eben auch weiterhin zu verstehen, dass mein Gehirn eben etwas anders funktioniert. Und dass es wirklich auch einen anderen Bauplan hat. Und dass die Strukturen und auch die Chemie und alles, was da so abläuft, eben ein bisschen anders ist. Und dass das beeinflusst, wie ich denke, wie ich fühle, wie ich handle. Und erstmal das überhaupt zu wissen und zu verstehen, wie mein Gehirn tickt und was eben die Dinge sind, wo ich mit meinem Gehirn arbeite und was eher kontraproduktiv ist, das hat total geholfen. Und sich das in diesen Momenten immer wieder zu sagen und quasi so einen Schritt nach außen zu treten und zu sagen, hey, wir wissen ja jetzt, woran es liegt. Was könnte dir denn gerade helfen? Oder ist es vielleicht auch gerade so ein Moment, wo man es einfach akzeptiert, dass es so ist, das entlastet einfach total. Das würde ich sagen, ist so eine der Routinen, die mir hilft.
Also die innere Haltung zu verändern und weniger in so einen Widerstand zu gehen und sich zu fragen, oh Mann, wieso empfinde ich das jetzt so oder wieso kann ich das nicht oder wieso ist das jetzt so gelaufen, sondern eher zu sagen, ah, ich verstehe, warum es so passiert ist und ich versuche trotzdem freundlich zu mir zu bleiben.
Genau, also eine Art Selbstmitgefühl erstmal für sich überhaupt zu entwickeln. Weil in der Theorie, klar, das kann ich jetzt hier so schön formulieren vom Mikrofon, in der Praxis ist es dann doch immer sehr schwer, das umzusetzen. Einfach, weil gerade aber auch Menschen, die auch schon früh diagnostiziert worden sind, aber vielleicht nicht die nötige Unterstützung bekommen haben, die sie gebraucht hätten, wir neigen eben sehr dazu, uns die Dinge sehr zu Herzen zu nehmen. Schon bevor sie passieren, alles zu zerdenken, in tausend Richtungen alle Szenarien durchzuspielen, Ängste davor zu haben, dass eben irgendwas ja, negativ irgendwie auf uns zurückfallen könnte, dass wir kritisiert werden könnten. Und das erzeugt so einen Druck. Und wenn dann die Dinge auch wirklich so laufen, dann kommt ja oft dann die Kritik von außen oder die Bewertung. Und das ist eben sowas, ja, das prägt. Und deswegen ist es nicht so einfach zu sagen, ja, ich umarme mich jetzt selbst und alles ist gut. Aber ich versuche es einfach immer wieder, mir das klar zu machen.
Was ist denn so ein typisches Beispiel aus deinem Alltag, wo du das immer wieder übst?
Beispielsweise heute. Wir waren um 10 Uhr hier verabredet für den Podcast. Und ich bin wirklich pünktlich aus meinem Hotelzimmer raus, um 9.12 Uhr, runter zur Rezeption und habe gedacht, super, ich fahre jetzt hier 14 Minuten hin, dann bin ich da. Und dann fängt das eben an, dann steht man erstmal in der Schlange, an die man nicht gedacht hat, weil mehrere Leute auschecken wollen. Dann gab es irgendwie noch also so ein paar Probleme da. Das hat sich dann so in die Länge gezogen. Dann hat man die Bahn verpasst, die man hätte eigentlich nehmen sollen. Dann kommt man hier an, dann schickt das Navi einen irgendwie zum Hinterausgang. Und dann wird es immer später und man macht sich halt direkt schon so dieses, ich habe es doch versucht zu planen. Ich wäre eigentlich pünktlich gewesen und jetzt komme ich wieder zu spät. Und da warten ja Menschen auf einen und die haben ja auch Termine im Anschluss. Und dann macht man sich irgendwie so fertig direkt schon dafür, weil man quasi dieses, ja, es läuft schon wieder so. Und alle denken irgendwie von dir, ja, die kriegt's nicht hin. Und ja, das ist dann so ein inneres, dass ich mir dann einfach sagen muss, nee, ich weiß, ich habe mein Bestes gegeben. Hm. Und es läuft halt trotzdem schief. Und mir sind Pünktlichkeit, Verlässlichkeit natürlich auch wichtig, aber es klappt halt seltenst. Und wenn man das dann eben so ein bisschen, ja, sich da entlastet und von der anderen Seite eben auch ein bisschen Verständnis da ist, dann klappt das eigentlich ganz gut.
Und hast du dann für dich schon sowas gefunden, dass du sagst, okay, ich atme jetzt mal tief durch oder ich nehme mir bewusst den Moment, um die Situation zu reflektieren? Oder was hilft dir dann nicht, in diese Spirale zu kommen, so intern zu attribuieren, dich selber fertig zu machen und ja, damit ja auch nichts zu verändern an der Ausgangssituation?
Genau. Die Sache ist, Stress spielt halt eine Riesenrolle bei ADHS. Das Nervensystem von Menschen mit ADHS ist quasi permanent am Anschlag. Also der Körper kriegt auf allen Ebenen vermittelt, es ist jetzt gerade Notsituation, wir müssen jetzt eben diese klassischen Dinge, ne, Fight, Flight, Freeze, was auch immer, irgendwie durchspielen. Und man kommt kaum runter von diesem Level. Und da helfen, und das ist jetzt leider auch wieder die Krux an der Sache, die ganz klassischen Dinge, die eben uns sowieso entlasten würden, wenn wir Stress haben. Also ne, ob es jetzt mal durchatmen ist, ob es irgendwelche eben Atemübungen, Meditationssachen sind, dass man irgendwie vorausplant, dass man Abwechslung hat und Ausgleich. Aber die Problematik ist eben, also ich weiß das alles, aber ich krieg's nicht umgesetzt. Und zwar auf einem Level, das sich eben unterscheidet von dem, was jeder kennt, dass man sagt, ah, ich würde eigentlich gern mich ein bisschen besser ernähren oder früher ins Bett oder ne, irgendwie öfter zum Sport oder so. Es ist wirklich, ja, es hemmt einen zum Teil so krass, dass gar nichts funktioniert und dass eben auch damit verbundene Konsequenzen in Kauf genommen werden, weil das Hirn im Endeffekt alles dominiert und auch die ganze Zeit so, ja, irgendwie auf Sendung ist und einen nicht in Ruhe lässt, irgendwie mal zur Ruhe kommen lässt, ja.
Und dann bleibt nur noch die Akzeptanz?
Ja, also es gibt natürlich Möglichkeiten, beispielsweise über also eine klassische Psychotherapie, Ergotherapie, natürlich auch medikamentöse Therapie, ein Stück weit darauf einzuwirken und für sich eben auch Strategien zu entwickeln, vor allem gesunde Strategien, das ist ja das Wichtige. Aber ich glaube eben, wenn man dann wieder quasi in so einen, ja, in diesen Modus kommt von, das muss jetzt funktionieren und ich muss da um jeden Preis irgendwie besser werden und ich muss das hinkriegen, erzeugt das eben wieder so eine Frustration, weil, und das ist, glaube ich, an der Stelle ganz wichtig nochmal zu betonen, wir sprechen ja bei ADHS wirklich von etwas, was eben sich zwar aufs Verhalten auswirkt, aber es ist eben keine Verhaltensstörung, sondern es ist etwas Neurochemisches, was im Hirn passiert und was dafür sorgt, dass manche eben Botenstoffe nicht in der Art und Weise ausgeschüttet werden, dort ankommen, wo sie hin sollen, schneller abgebaut werden. Und die regulieren uns einfach. Und deswegen hemmen sie uns dann auch in diesen Handlungen. Und wenn man sich das klar macht, dass da wirklich eben etwas im Gehirn auch passiert oder eben nicht passiert, dann versteht man, dass man ein Stück weit darauf einwirken kann, aber eben nicht für immer oder vollumfänglich.
Mhm. Du hast jetzt schon öfter von diesen Unterschieden im Gehirn gesprochen, von den neurologischen Unterschieden. Ist das der größte Unterschied, dass Botenstoffe unterschiedlich ausgeschüttet werden und auch unterschiedlich andocken können?
Genau, richtig. Also das sind Botenstoffe, die jeder Mensch hat und braucht. Unter anderem eben Dopamin und Noradrenalin, die eben ja dafür sorgen, dass wir uns konzentrieren können, die Aufmerksamkeit, den Fokus auf etwas richten können, aber auch, dass wir unsere Emotionen regulieren können, dass wir planen können, uns organisieren, dass wir an Sachen denken, Dinge einhalten, dass wir uns aber auch motivieren können, auch etwas zu durchdenken und auch wirklich umzusetzen von A bis Z. Und das ist eben das Problem, dass das schneller, also weniger vorhanden ist bei Menschen mit ADHS und dass sie dann permanent quasi auf der Suche sind, diesen Pegel wieder zu erreichen und sich zu stimulieren, um dieses Gefühl oder um das wieder zu erzeugen. Und dafür suchen sie sich dann halt alles Mögliche, was dann vielleicht gerade nicht angebracht ist. Sei es, man sitzt bei den Hausaufgaben oder im Unterricht und ist dann eben abgelenkt durch irgendwas Spannendes oder möchte irgendwie mit dem Sitznachbar quatschen oder man hat dann irgendwie Lust, ein neues Hobby auszuprobieren oder es können natürlich auch Sachen sein, die eher schädlich sind. Also es kann auch durch irgendwelche Substanzen irgendwie sein oder dass man sagt, ich gehe jetzt irgendwie feiern oder habe viel Sex mit unterschiedlichen Menschen, jetzt ohne das zu bewerten, aber einfach dann im Nachgang kann es dann sein, dass man denkt, wow, okay, vielleicht habe ich mich doch nicht so wohl gefühlt mit der Situation, aber in dem Moment, um diesen Dopaminkick zu kriegen, mache ich eben Sachen, die auch ein gewisses Risiko mit sich bringen können. Und das ist eben auch das, was ADHS gefährlich machen kann. Also weshalb wir eben nicht nur von dieser, ach, die ist ein bisschen verpeilt oder kann sich nicht so lange auf Dinge konzentrieren, auf die sie keine Lust hat, sondern das führt eben dazu nachweislich, dass Menschen mit ADHS eine höhere Chance haben, auch an gewissen Komorbiditäten, also Folgeerkrankungen und Störungen zu erkranken, wie beispielsweise Depressionen, Angststörungen, Suchterkrankungen, Essstörungen und vieles mehr, dass sie häufiger in Unfälle verwickelt sind, im Gefängnis sitzen, Bildungsabschlüsse nicht erreichen, ja, also irgendwie mit Armut, mit Teenager-Schwangerschaften und allem Möglichen zu tun haben und eben auch eine niedrigere Lebenserwartung. Und das ist eben das, was unter der Spitze des Eisberges von, ach, die ist verträumt oder der ist immer so hampelig, ne, liegt und weshalb ich unterwegs bin und darüber aufkläre, weil es so wichtig ist.
Absolut, das ist ja Wahnsinn, was das für Konsequenzen mit sich tragen kann.
Ja.
Und das wird selten so kommuniziert.
Mhm. Ja, das ist richtig heftig.
Und von dem, was du von der Forschung weißt und was du vielleicht auch aus eigenen Erfahrungen bei dir selber beobachtet hast oder im Freundeskreis, kann man das wirklich so ableiten, dass man sagt, ADHS ist eine dann der Ursachen für diese weitreichenden Konsequenzen, die daraus entstehen können? Kommen wahrscheinlich viele Dinge zusammen, wie immer.
Genau, also es kommt dann darauf an, was habe ich für Ressourcen zur Verfügung, womit kann ich eben kompensieren und sind das eben Dinge, die mein Leben positiv beeinflussen oder eher negativ. Und ich glaube, die wichtigste Komponente, weshalb ich mich auch mit dieser Begrifflichkeit ADHS gleich Krankheit schwer tue, ist, wenn wir jetzt einfach mal ganz nüchtern darauf blicken, auf einen Hirnscan beispielsweise und einfach sagen, okay, da lassen sich eben Unterschiede erkennen. Da ist was anders. Aber das ist ja noch völlig wertfrei. Also anders bedeutet ja nichts. Es ist einfach nur ein Unterschied. Wenn wir aber anfangen, da eine Wertung mit reinzugeben und eben sagen, anders bedeutet nicht normal, kaputt, muss repariert werden, gestört, alles Mögliche, dann kriegt das eben so eine sehr defizitäre Auslegung. Und natürlich gibt es gewisse Dinge, die mit ADHS einhergehen, die belastend sein können und auch das Umfeld belasten können. Aber es ist eben ein Stück weit auch so, dass wir Menschen, die Gesellschaft, das eben auch nicht zulassen, in dem Rahmen, wie es sein müsste, dass es so Unterschiede gibt. Und durch diese negative Bewertung sorgt es eben dafür, dass sich diese Risiken eben auch bewahrheiten, dass das passiert, dass Menschen eben krank werden dadurch. Durch den Umgang mit ihnen und durch dieses ständige Gefühl von, alles, was du tust, ist falsch, du bist nicht richtig. Vielleicht auch sowas wie, ich kann dich nicht so lieben, wie ich gerne würde, weil du so bist, wie du bist. Und das sich natürlich dann auswirkt auf familiäre Beziehungen, auf Partnerschaft, auf Freundschaften, auf den eigenen Selbstwert, ein Riesenthema bei ADHS, aber eben auch auf die Bildung, auf die Berufsabschlüsse, auf ja, ne, also einfach alles, was das ganze Leben beeinflusst. Und das ist schon heftig. Mhm.
Weil ich vielleicht nicht so gut ins System passe wie andere.
Richtig.
Ich habe dich auch mal sagen hören, das Problem bei ADHS sind nicht die Symptome, die ja in ganz unterschiedlicher Weise auftreten können, da gehen wir gleich auch noch drauf ein, sondern die Art und Weise, wie andere Menschen und das Umfeld damit umgehen. Was hast du denn da selber erlebt?
Ich muss bei mir dazu sagen, dass ich das große, große Glück hatte, immer schon, dass ich eben in einem Umfeld aufgewachsen bin, in dem ich mich trotz der Dinge, die bestimmt auch mal anstrengend sein konnten mit mir oder ja auch mal irgendwie für den einen oder anderen Ärger gesorgt haben, ich immer das Gefühl hatte, dass ich so geliebt werde, wie ich bin. Also es war eben eine bedingungslose Liebe und dieses Gefühl von, wenn ich nach Hause komme, bin ich sicher. Und das hat dafür gesorgt, dass ich im Außen auch in den Momenten, wo ich das Gefühl hatte, anders zu sein und dafür abgewertet zu werden, immer eine gewisse Ressource hatte, auf die ich zurückgreifen konnte und mich dem auch dann entgegenstellen konnte oder Leute vom Gegenteil überzeugt habe. Das hat aber leider nicht jeder Mensch. Also sehr viele Menschen mit ADHS erleben wirklich schlimme Dinge, zum Teil auch traumatische Dinge, die dann, wenn sie irgendwann diagnostiziert werden, oft auch alles überlagern und erstmal das Akute sind, was irgendwie bearbeitet werden muss. Und bei mir, ja, ich würde sagen, auch eine meiner Skills und Ressourcen war, all diese Dinge, bei denen ich negativ bewertet worden bin oder kritisiert worden bin oder eben auch in der Schule beispielsweise dann mir auch vieles irgendwie verbaut habe, weil es war immer dieses Angelina, das kannst du doch eigentlich besser, du bist unter den Erwartungen, das hat doch letztes Mal geklappt, wieso jetzt nicht? Hättest du mal dies, dann wäre jetzt das. Und das war eben immer so ein Gefühl von, okay, ich bin das selber schuld, weil ich undiszipliniert bin, weil ich faul bin, weil ich wieder meine Sachen liegen lassen habe. Und das hat dann eben Konsequenzen. Und ich konnte das aber ein Stück weit immer kompensieren, einfach durch eine sehr, ich weiß nicht, wie man das sagen soll. Also das sind jetzt so Wörter, die mir dann entgegengebracht wurden. Eine sehr charmante, auch so, ja, ich habe oft gesehen, wo die Lücken irgendwie sind und eine sehr schnelle Auffassungsgabe. Und dann habe ich die Leute immer so ein bisschen entwaffnet. Und das hat dann eben manchmal dafür gesorgt, dass man dann doch noch irgendwie den Bogen gekriegt hat.
Und was würdest du sagen von den Aussagen und Bewertungen, die da von außen kamen? Hast du die meiste Zeit, die längste Zeit mit dir rumgetragen? Wo ist es dir am schwersten gefallen, sowas mit deinen vorhandenen Ressourcen zu verarbeiten?
Ich erzähle das mittlerweile öfter, weil ich mir die Gedanken darüber gemacht habe, genau über das, was ist eigentlich so das, was mich sehr geprägt hat und was bis heute noch so nachklingt. Und dann habe ich gedacht, okay, es gab Situationen, es gab Momente, es gab Sätze, die gefallen sind. Aber was eigentlich mit am meisten, und das macht mich gleichzeitig auch mit am traurigsten, irgendwie so immer noch ein Gefühl in mir erzeugt, ist tatsächlich mein Name. Und das ist so schade, weil ich meinen Namen sehr liebe. Also Angelina hat ja auch eine schöne Bedeutung und ne, also ich mag den Namen sehr. Aber eben immer dieses, bis heute, dieses Gefühl, je nachdem, wie er betont wird, fühlt er sich an wie eine Kritik. Und da schwingt dann so viel mit, ein Augenrollen, ein Genervtsein, ein Androhen von negativen Konsequenzen. Und ja, das hat mich öfter schon traurig gemacht, wenn ich darüber nachdenke, so eigentlich sollte man mit seinem Namen ja nur Schönes verbinden. Aber diese Art und Weise, ja, das erinnert einen dann an all diese Momente, wo man kritisiert wurde, Ärger bekommen hat. Ja.
Vielleicht gerade in der Schule oder?
Richtig.
Auch im Arbeitsumfeld, war das da auch noch Thema?
Auch, definitiv. In Freundschaften, in der Partnerschaft, auch zu Hause natürlich. Also jetzt nicht in dem Umfang, aber dass man eben wusste so, okay, jetzt kommt wieder was, weil ich irgendeinen Scheiß gebaut habe, den ich eigentlich gar nicht wollte. Und jetzt hört sich wahrscheinlich wieder für alle alles wie eine Ausrede an. Also das ist eben auch so ein großes Thema. Ja, dass ich nie das Gefühl habe, dass mir geglaubt wird. Und das sorgt natürlich ein Stück weit auch dafür, dass man irgendwann anfängt, auch sich selbst nicht mehr zu glauben und die eigenen Gefühle eben nicht mehr für valide hält. Und das kann natürlich mit ein Faktor sein, warum auch Diagnosen spät oder gar nicht gestellt werden, weil man sich eben selbst die ganze Zeit sagt, nee, das bist du selbst schuld und du brauchst auch keine Hilfe von außen, sondern du musst das selber hinkriegen. Es ist, wie alle immer gesagt haben, so du bist halt zu faul oder zu dumm dafür. So. Und das ist natürlich auch krass.
Und da ist es bestimmt ein Moment, wo dann die Diagnose kommt, auch eine Erleichterung, dass da endlich eine Klarheit da ist und auch eine andere Perspektive auf Situationen, nicht diese absolute Schuldzuweisung bei dir, sondern wirklich zu sagen, hey, da sind neurologische Prozesse, die anders laufen. Da ist ein System, was einfach ein bisschen anders funktioniert. Bei dir war das ja auch sehr spät, Ende 20. Wie kam es denn dazu, dass überhaupt die Diagnose gestellt wurde?
Ja, ein absoluter Zufall. Ich denke mal, wenn es irgendwie 1-2 Jahre später gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich durch Social Media gewesen. In meinem Fall war es auch durch einen Medienbeitrag, aber eben im Fernsehen. Und ich war dort im Publikum in einer Live-Sendung von Jürgen Domian. Genau, das ist jemand vom WDR, der seit vielen, vielen Jahren eben im Radio und im Fernsehen ja so eine Talkshow hat, wo Leute eben anonym anrufen können und ihre Geschichten erzählen. Und er hatte mittlerweile eben eine Fernsehsendung. Ich war ja auch beim WDR tätig, hatte mit ihm ein Interview, habe ihm erzählt, ich liebe seine Arbeit, was er da so macht. Und dann hat er mich eingeladen. Und das wurde super spät aufgezeichnet. Ich glaube, um 23 Uhr fing es an und gegen 0 Uhr, also ich war so müde, ich hatte noch überlegt, soll ich überhaupt hingehen? Ja, komm, gehst du mal hin. Zum Glück bin ich hingegangen. Und gegen 0 Uhr kam eben eine junge Frau auf die Bühne, 24 Jahre alt, Psychologiestudentin, die mit 20 ihre Diagnose bekommen hatte. Und wenn ich mich recht erinnere, war sie über das Studium darauf gestoßen. Und die fing dann an zu erzählen und ich so, ja, kenne ich, das kenne ich auch, okay, das kenne ich auch, okay, das auch. Und es hörte einfach, also jeder Satz, der aus ihrem Mund kam, beschrieb mein Leben. Und das war total krass, weil ich in dem Moment A gedacht habe, wie kann es sein, dass ich noch nie im Leben davon gehört habe? Und B, was ist hier gerade los? Das scheint irgendwie ein ganz wichtiger Moment für mein weiteres Leben zu sein. Und dann hat es mich eben nicht mehr losgelassen, das Thema, weil ich das Gefühl hatte, okay, 100%, ich habe ADHS, jetzt muss ich eben nur rausfinden, was macht man jetzt? Wie kommt man an eine Diagnose? Was habe ich für Möglichkeiten, wenn ich eben eine Diagnose habe? Ja, und dann habe ich mich auf die kleine Odyssee begeben.
Was sind denn gute Anlaufstellen, wenn man so eine Vermutung hat?
Also in der Theorie gibt es mittlerweile zum Glück einige Anlaufstellen, die sich vor allem auch auf ADHS im Erwachsenenalter spezialisiert haben. Also verschiedene Ambulanzen, auch in Unikliniken. Es gibt Praxen, die den Fokus darauf legen, sowohl psychotherapeutische Praxen, aber auch PsychiaterInnen, die sich mit dem Thema auskennen. Genau. Aber es ist leider so, dass es noch viel zu wenige sind und der Bedarf eben riesig ist. Und wir haben das ja schon in anderen Bereichen, dass Leute irgendwie auf Wartelisten Ewigkeiten hocken und hoffen, irgendwie zum Beispiel einen Therapieplatz zu kriegen oder so. Und ich habe dann eben angefangen, also ich bin zu meiner Hausärztin, nee, das stimmt nicht. Ich war schon in Psychotherapie, weil ich eben das Gefühl hatte, so mit 27, 28, ich kann nicht mit Stress umgehen. Ich bin gerade erst ins Arbeitsleben gestartet und wenn ich so weitermache, habe ich noch vor 30 einen Burnout. Das ist nicht gut, ich brauche Unterstützung. Aber es war dieser Gedanke von, ich gehe da jetzt hin und lasse mich im übertragenen Sinne reparieren, damit ich besser performen kann, mehr leisten kann, belastbarer bin. Und ich bin dann eben mit meinem Verdacht zu dieser Psychotherapeutin und habe ihr davon erzählt und hatte eben die große Hoffnung, dass sie direkt sagt, okay, ja, stimmt, da könnten wir mal drüber nachdenken. Die Reaktion war dann etwas ernüchternd, weil ihre Antwort war, ah ja, da habe ich schon mal von gehört, dass es das auch bei Erwachsenen geben soll. Ja, das habe ich jetzt aber in über 20 Jahren noch nie jemandem diagnostiziert oder irgendjemanden irgendwo hingeschickt deswegen. Aber ich nehme den Gedanken mal mit. Ja, wo waren wir denn stehen geblieben? Und ich war so, okay, das war unsere letzte Sitzung. Also ich habe die dann noch durchgezogen und dann bin ich tatsächlich nie wieder dorthin gegangen. Und dann bin ich erstmal etwas frustriert zu meiner Hausärztin, die auch wenig Ahnung irgendwie hatte vom Thema, aber zumindest schon mal wusste, es gibt ADHS im Erwachsenenalter. Es kann sich eben gerade bei Menschen, die weiblich sozialisiert worden sind, anders zeigen. Und die hat mir dann eine lange Liste mit möglichen Adressen gegeben. Und die habe ich dann abtelefoniert und Mails geschrieben. Etwas blauäugig am Anfang, weil ich dann so war, Kalender aufgeklappt. Ja, ich hätte irgendwie in 3 Wochen Zeit und vielleicht noch nächsten Monat und so. Und bis ich da überhaupt mal jemanden erreicht habe, ja, wurden mir dann angeboten in 18 Monaten. Boah, Warteliste in 10 bis 12 Monaten, alles Mögliche. Also es ging nur so die ganze Zeit, wenn überhaupt irgendjemand dran gegangen ist oder schon dick und fett in Rot auf der Website stand, wir nehmen niemanden mehr an, bis 2000 irgendwas. Und irgendwann habe ich dann das Glück gehabt, weil ich da relativ penetrant geblieben bin und mich auch immer wieder bei den gleichen gemeldet habe. Klammer auf, auch diese Ressource hat nicht jeder Mensch, da in der Intensität irgendwie sich reinzuhängen. Und habe dann zum Glück eine Praxis gefunden, die sich darauf spezialisiert hat und dort eben die Diagnostik gemacht.
Wahnsinn.
Das waren dann 9 Monate.
Ja, was für eine Geduld du haben musst und welche Kraft da reinfließt.
Ja.
Boah.
Also das Problem dazu ist einfach, dass mit ADHS eben auch oft einhergeht, wenn du etwas gerade auf deinem Schirm hast, dann willst du es jetzt. Und dann zu wissen, ich muss jetzt 9, 12, 18 Monate darauf warten und weiß noch nicht mal, ob es was wird, das ist kaum zu ertragen.
Das glaube ich. Und es ist auch ohne ADHS schwer zu ertragen.
Ja.
Und es schwingt ja auch mit, ich werde nicht richtig ernst genommen, überall da, wo ich meine Vermutung äußere, ja, ich erreiche vielleicht niemanden oder ich stoße auf Unfreundlichkeit, ich stoße auf Ablehnung. Also es ist ja so viel, was einfach in dem Moment schwer ist zu ertragen. Es ist nicht nur die Zeit.
Genau, richtig. Und leider, leider, was ich an dieser Stelle einfach immer erwähnen muss, ist eben, also wir haben noch ein sehr stigmatisiertes, vorurteilsbehaftetes Bild von ADHS, was zum Teil eben auf falschem oder veraltetem Wissen auch beruht. Und das macht leider, also es gibt ganz tolle Menschen, aber auch vor der Fachwelt keinen Halt. Und da sitzen eben zum Teil Leute, zu denen man dann kommt nach diesen x Monaten, die einen nach 5 Minuten irgendwie wieder rausschicken und sagen, ja, sie können kein ADHS haben, weil sie sind eine Frau, sie sind schon erwachsen, sie sind doch erfolgreich. Wieso sitzen sie hier? Läuft doch alles. Und das ist ja gerade das Trügerische bei ADHS, dass es eben nach außen so wirkt, als würde alles laufen, aber zu einem unfassbaren Preis. Oder sie haben doch eine intakte Familie, das wäre untypisch für ADHS. Sie haben ja einen hohen Bildungsabschluss, das ist untypisch für ADHS. Also wirklich krasse Vorurteile. Eine Frau hat mir sogar mal erzählt, dass ihr gesagt wurde, sie wäre zu attraktiv, um ADHS zu haben, weil sie so gepflegt sein würde und so auf ihr Äußeres achten würde, dass das untypisch wäre. Und das sind natürlich Sachen oder Leute, die auch wirklich fast schon eine Art Kampf gegen dieses Thema schon führen. Also die so sagen, nee, von mir Modediagnose, ich stelle keine Diagnosen in die Richtung, weil ich das einfach nicht befürworte, Punkt. Und das sind dann Menschen, die zum Teil ja auch nicht zum ersten Mal in diesem Gesundheitssystem irgendwie versuchen, Hilfe zu finden oder auf Antworten zu kommen und die dann eben nach Hause gehen und sich denken, okay, dann bin ich wohl selber schuld. Dann bin ich wohl zu dumm, zu faul, zu undiszipliniert. Ich bin einfach, ja, ne? Und das kann für den einen oder anderen Menschen eben auch bedeuten, dass er oder sie aufgibt.
Hm.
Und das kann dramatisch aufgibt. Also, ne? Die Suizidzahlen sind auch sehr hoch bei ADHS oder die Suizidversuche. Und das ist dann eben, ja.
Schrecklich.
Ja.
Du hast jetzt eben schon angedeutet, es gibt so ein typisches Bild von ADHS und es gibt aber auch noch viele andere. Lass uns das mal so ein bisschen definieren. Also was ist das, was die letzten Jahre bekannt war und was ist das, was jetzt immer mehr dazukommt?
Also wir haben leider immer noch ein sehr, gucken durch eine sehr weiße und männliche Brille, die eben ganz klar diesen Fokus hat auf kleine Jungs, die sich nicht an die Regeln halten, die irgendwie auf den Tischen rumtanzen und immer irgendwie auf Zack sind, was ihnen natürlich auch überhaupt nicht gerecht wird, weil es so viel mehr ist als das. Aber dieses Bild hat sich sehr gefestigt. Deswegen ist dieses Thema der Gendermedizin einfach auch so verdammt wichtig, weil sich das natürlich dann auch auf die Forschung übertragen hat, auch auf die Forschung, was Medikamente angeht, was Therapiemöglichkeiten angeht, alles Mögliche. Und dabei wurde eben außer Acht gelassen, dass ADHS sich aber ganz unterschiedlich zeigen kann und sich auch im Laufe des Lebens eben verändern kann. Mittlerweile sprechen wir von drei Erscheinungsbildern. Das ist eben einmal dieses hyperaktiv-impulsive, das wäre jetzt das, was ich gerade beschrieben habe, so in der Richtung. Dann eben das eher unaufmerksame Erscheinungsbild, worunter eben viele, ja, vor allem weiblich sozialisierte Personen, Mädchen und Frauen fallen. Und dann eben den kombinierten Typus, der mit am schwersten zu diagnostizieren ist, weil er eben alles beinhaltet und man dann nie so richtig weiß. Und neben biologischen Faktoren, also auch der Zyklus spielt eine riesige Rolle, wie sich Symptome eben zeigen können und dass sie sich eben auch gerade an diesen, ja, ich sag mal Turning Points, also mit dem Anfang der Menstruation, dann vor allem, wenn Menschen, die menstruieren, schwanger werden und Kinder kriegen und wenn sie in die Menopause kommen, das sind so diese Peaks, wo sich Symptome nochmal krass verändern und verstärken können. Aber es ist eben so, die Sozialisation spielt auch eine riesige Rolle, weil wir eben, auch wenn wir es gerne anders hätten, doch noch sehr, ja, sehr klischeebehaftete Erwartungen einfach haben, wenn wir jetzt mal in diesen binären bleiben, männlich, weiblich, dass wir eben sagen, ja, okay, kleine Mädchen, die sind eher schüchtern, eher ruhig, eher angepasst, fleißig, ordentlich, halten sich zurück. Vielleicht ein bisschen verpeilt und dümmlich. Also ne, das sind jetzt einfach nur so Beschreibungen von außen. Und deswegen fällt es dann eben nicht auf. Und dazu neigen eben Frauen, auch durch die Art, wie wir sozialisiert werden, dazu, eher zu internalisieren und Dinge irgendwie auf sich selbst zu beziehen, im Inneren mit sich auszumachen und sind richtig gut darin, auch zu erkennen, was ist denn jetzt Verhalten, was nicht gut ankommt. Wofür kriege ich Ärger, Kritik? Was könnte mein Leben negativ beeinflussen? Und weil man gefallen will und sich anpassen will, fängt man an, diese Dinge eben zu maskieren und zu unterdrücken. Und das hilft natürlich in diesen Momenten einfach zu überleben, wenn man so will, schon fast. Aber hat eben diesen sehr hohen Preis, dass sich dieses Unterdrücken und Verstecken trotzdem seine Wege sucht. Also unsere Psyche, unser Körper sagt ja nicht einfach, ja, kein Problem, so, mach du einfach. Zieh deine Maske an und ich habe kein Problem damit, sondern das sind dann eben diese Momente, oder was heißt Momente, daraus können sich dann ernsthafte Dinge eben entwickeln, wie dann zum Beispiel eine Depression, eine Angststörung, eine Persönlichkeitsstörung, ja, eine Suchterkrankung und ähnliches. Und das ist eben das, was es dann so gefährlich macht.
Das heißt, wenn wir es so ein bisschen zusammenfassen, gerade die weibliche Form von ADHS, so drücke ich jetzt mal umgangssprachlich aus, führt dann bei vielen Betroffenen dazu, dass sie als Kind, als Heranwachsende merken, so, wenn ich vielleicht im Unterricht viel rede oder wenn ich nicht so gut konzentriert bin, wenn ich nicht pünktlich komme, nicht so sortiert, organisiert bin wie andere, dann erfahre ich Ablehnung. Diese Ablehnung tut weh, die tut jedem weh und wir wollen auch immer Teil der Gruppe sein und wir streben auch nach Anerkennung. Das funktioniert mit diesem Verhalten nicht. Aber ich weiß nicht so richtig, wie ich es ändern soll. Also bleibt nur der Gedanke, naja, dann muss ich ja falsch sein.
Richtig.
Und das führt dann dazu, dass ich mir die Maske aufsetze und versuche zu funktionieren. Aber das gelingt mir nicht aufgrund der physiologischen Mechanismen, die im Hintergrund laufen. Und dann gerate ich immer mehr in die Spirale, dass ich denke so, oh, ich will es doch so gerne, ich möchte funktionieren, es soll doch klappen, aber es klappt nicht. Also muss ich der Grund sein. Und das kann dann
diese Negativität sehr verstärken und vielleicht eine Depression wahrscheinlicher machen oder
eine Zwangsstörung beispielsweise.
Eine Zwangsstörung.
Ja, nach außen, ja. Mhm. Du hast doch kein ADHS, bei dir kann man doch vom Boden essen und du hast doch immer alles zusammen und du hast doch immer, bist doch durchgetaktet und organisiert und bist doch immer überpünktlich.
Mhm, als Überkompensation von
Richtig.
Dem, was man eigentlich merkt, was einem sehr schwer fällt.
Ja.
Oder ja, eben vielleicht auch verschiedene Formen der Angst, dass man immer wieder befürchtet, wenn ich mich jetzt so verhalte, wie es eben nicht richtig ist, vom System vorgeschrieben, dann werde ich vielleicht wirklich verstoßen und dann möchte ich gar keine sozialen Beziehungen mehr eingehen, weil ich so Angst davor habe.
Richtig. Und es wird am Ende dann eh darauf hinauslaufen, dass wieder alle sagen, ach Angelina.
Ja, verstehe. Und du hast eben schon gesagt, bei kleinen Mädchen hat man ein anderes Bild, wie die zu sein haben. Und das ist auch ein Grund dafür, warum die Diagnose oft so lange auf sich warten lässt. Weil es viele Kompensationswege gibt, die dann doch von außen recht normal wirken.
Genau, richtig. Und dann ist es eben so, dass gewisse Sachen das Ganze überlagern können, dass sich beispielsweise dann in der Zeit zum Beispiel eine Essstörung entwickelt hat. Oder auch, was sehr, sehr häufig ist, ist, dass vor allem Frauen und Mädchen falsche Diagnosen bekommen. Sehr, sehr häufig ist die Borderline-Persönlichkeitsstörung, die eben gewisse Überschneidungen hat, sich ähnlich zeigen kann. Und da brauchen wir eben die SpezialistInnen, die das Ganze voneinander so ein bisschen entzerren und sehen können, wo dann doch die Unterschiede liegen. Und das ja fast schon perfide ist aber, dass eine Borderline-Persönlichkeitsstörung sich zum Beispiel auch tatsächlich entwickeln kann daraus. Also es kann auch nebeneinander existieren. Und das ist eben so, also man braucht wirklich gutes Handwerk, gute Methoden, viel Erfahrung, viel Wissen, um das so auseinander zu klamüsern, je älter eben auch ein Mensch ist und je verstrickter das Ganze ist. Und deswegen ist das so wichtig, sich da auch einfach fortlaufend mit dem Thema auseinanderzusetzen.
Du hast vorhin gesagt, du hattest viele Ressourcen, auf die du zurückgreifen konntest und du hattest dieses Urvertrauen, dieses emotionale Sicherheitsnetz, was dich immer wieder aufgefangen hat, auch wenn du Kritik und Ablehnung erfahren hast. Das heißt, du bist von diesen ganzen schlimmen Konsequenzen verschont geblieben?
Jein. Sie haben sich bei mir nur an anderen Stellen gezeigt und ohne, dass ich das jetzt irgendwie generell finde, dass man jetzt irgendwie Schmerz, Leid oder sonst was irgendwie so kategorisieren sollte, so, ne, dir geht's schlechter als dir und deswegen hast du irgendwie da mehr Recht drauf, das zu benennen oder Hilfe zu bekommen. Aber es hat sich eben nicht alles so krass ausgeprägt bei mir. Aber ich habe auch viele, viele Dinge, die eben, also negative Kompensationstechniken bis heute. Es hat sich eben bei mir dann auch so gefestigt, dass ich eben immer wieder depressive Phasen in meinem Leben abzeichnen, auch gewisse Ängste, die jetzt vielleicht nicht direkt damit in Verbindung stehen oder jetzt so diagnostizierbar sind, aber wo ich eben rückblickend weiß, ach krass, das hängt auf jeden Fall miteinander zusammen. Und zum Beispiel ist das bei mir, dass ich eine unglaubliche Angst vorm Autofahren habe. Also ich habe damals mit 18 meinen Führerschein gemacht, unter Druck. Ich wollte ihn nicht machen. Meine Familie hat damals netterweise gesagt, wir haben was zusammengespart, aber du musst es jetzt machen. Und dann habe ich ihn gemacht und bin seitdem nie wieder gefahren. Und jetzt weiß ich, woran das liegt, weil ich eben panische Angst davor hatte, dass ich eben abdrifte, dass ich andere in Gefahr bringe, mich in Gefahr bringe, dass ich die einfachsten Abläufe, die man ja können muss, ne, wie das dann immer so ist, das kann man doch im Schlaf und so, ja, ich weiß auch nicht mehr, ich mache das einfach, sagen ja dann viele, aber dass ich so eine Angst davor hatte, mich in ein Auto zu setzen und über Rot zu fahren, zu schnell zu fahren, irgendwie unaufmerksam zu sein, die Kontrolle zu verlieren, abzudriften, all diese Sachen, mich eben nicht auf das zu konzentrieren, was da gerade ist, weil alles um mich herum eben mich überreizt. Und das hat dann dazu geführt, dass ich mich eben nie wieder hinter Steuer gesetzt habe, was Leute bis heute nicht verstehen. Aber das ist eben etwas, ja, weil meine Konzentration und Aufmerksamkeit eben immer wieder ja, beeinflusst sind durch das, was in meinem Gehirn passiert.
Mhm.
Und das bringt mich letztendlich dazu, dass ich dann Bahnstrecken auf mich nehmen muss, dass ich irgendwo strande, dass ich immer abhängig bin von Leuten, die mich irgendwo abholen, was auch in der Partnerschaft natürlich ist, gerade wenn man dann auf dem Land wohnt und so. Also immer diese Abhängigkeit von anderen, immer dieses, ich habe schon wieder die Bahn verpasst, ich bin falsch eingestiegen, ich habe meinen Koffer im Zug stehen lassen. Also das hört ja dann nicht auf, ne? Und ja, das ist schon belastend.
Und ist das auch der Grund, warum du dein Buch Kirmes im Kopf genannt hast, weil es immer dieser Kirmes im Kopf ist?
Genau. Ja. Also dazu muss ich sagen, für mich hat ADHS ja nicht nur, also ich versuche ja gerade diesen defizitären Blick darauf zu verändern, weil all diese Sachen, mit denen ich tagtäglich struggle, die mich auch stressen und sehr belastend sind und wo man an vielen, vielen Tagen denkt so, bitte einfach stopp, wo kann ich hier aussteigen? Aus dem Karussell quasi oder aus der Achterbahn. Trotzdem, und das ist ja immer das, was dann so paradox ist, würde ich es um keinen Preis meine ADHS abgeben wollen. Und das ist eben immer so, man denkt jetzt wahrscheinlich so, hä, warum? Es hört sich doch total belastend an. Aber es gibt eben auch viele Sachen, die mit ADHS einhergehen können, die mein Leben sehr bereichern und auch das Leben anderer Menschen. Und die möchte ich nicht missen.
Und welche Teile sind das auf der Kirmes?
Genau, das sind dann eher die Sachen, die Spaß machen und die einfach da für Abwechslung sorgen und für ein buntes, trubeliges Erleben. Das ist bei mir vor allem eine sehr ausgeprägte Kreativität, Spontanität und Flexibilität. Also dieses, ne, Impulsivität ist ja so eins der Kernsymptome bei ADHS. Und aus dem Impuls kann natürlich eben risikohaftes Verhalten entstehen und Dinge, die man später bereut. Aber eben auch dieses so, let's go, wir machen das jetzt, andere motivieren und antreiben und auch aus ihren Comfortzones so ein bisschen rauszuholen und eben auch eine sehr ausgeprägte Empathiefähigkeit und damit einhergehende Gerechtigkeitssinn, also dieses so, das war nämlich damals, als ich dann in dieser Sendung saß, mein erstes Gefühl war, okay, wenn es mir so geht, wie vielen Menschen da draußen geht es bitte noch so, da muss man was machen. Und dann habe ich mich sofort hingesetzt und recherchiert und diesen Kanal gegründet und alles, weil ich dann halt so, ne, das ist dann, was mich motiviert. Und da drin bin ich dann auch, also super. Ich performe dann richtig krass und kann da Energie aufbringen, wo man sagt, warum machst du das halt nicht mal an anderer Stelle? Ja, weil mein Gehirn eben interessensbasiert funktioniert. Und wenn ich das Gefühl habe, das ist was, da lohnt es sich irgendwie für einzusetzen, zu kämpfen oder das bringt mir was, dann bin ich on fire und dann bin ich kaum noch zu stoppen eigentlich, ja.
Wo kann man dich denn finden? Gerade wenn man vielleicht sagt, oh, ich erkenne mich da auch wieder und ich habe jetzt schon so viel für mich mitgenommen.
Genau, es ist einmal der Kanal Kirmes im Kopf auf Instagram. Bald hoffentlich auch eine Website, die an den Start geht, wo es auch nochmal einige Informationen gibt. Und dann eben das Buch, wo auch nochmal ganz viel Info ist, es auch sehr in die Tiefe geht, es aber trotzdem, das ist das Feedback, sehr ja, niedrigschwellig ist und ein guter Einstieg einfach ins Thema, dass man jetzt nicht das Gefühl hat, man wird hier nur von Fakten erschlagen. Und was mir eben auch total wichtig war, einfach um diese ja, Barriere abzubauen, dass es auch einigen Menschen mit ADHS eben schwerfällt, Bücher zu lesen, auch so am Stück, war es mir eben ganz wichtig, das Ganze auch als Hörbuch rauszubringen. Von mir selbst eingelesen. Und genau, das kann man sich auch anhören und hat das dann ja in anderer Form
sehr
im
gut.
Ohr.
Ja. Was würdest du denn Menschen gerne mitgeben, die vielleicht so am Anfang von dem Prozess stehen? Wir haben jetzt schon über Anlaufstellen gesprochen, über mögliche Symptome, wo man schon mal bei sich selber so ein bisschen schauen kann, okay, was entdecke ich denn da an mir? Oder ja, welche Glaubenssätze sind da vielleicht auch einhergegangen? Ne? Welche Einstellungen trage ich da mit mir rum, die mir überhaupt nicht gut tun, weil ich immer denke, ich bin schuld und ich bin dumm? Aber was wäre dir darüber hinaus noch wichtig?
Ich glaube vor allem dieses, und ich weiß, das ist schwerer, als es gesagt ist, diese Verbindung wieder zu sich selbst herzustellen. Dieses Gefühl von, ich kann mir selbst vertrauen und meinem Gefühl. Und wenn ich eben denke, da ist etwas, dann lohnt es sich, sich auf diese, auch wenn sie mühsam ist, Reise zu machen. Weil selbst wenn am Ende nicht ADHS dabei rauskommen sollte, wenn ich das Gefühl habe, ich habe einen gewissen Leidensdruck und brauche Unterstützung und möchte eben etwas dafür tun, dass es mir persönlich besser geht und dass ich ein gesünderes Leben habe, dann lohnt sich das immer. Und man muss eben dann auch in diesen Momenten, wo der Widerstand da ist, für sich einstehen können und sich selber eben sagen, ich merke aber, da ist etwas, mir geht es mit gewissen Dingen nicht gut in gewissen Lebensbereichen und ich brauche diese Hilfe. Und dabei kann helfen, also das würde ich sagen, ist für mich mit eins der wichtigsten Dinge, die auch mir helfen, sich Verbündete zu suchen. Das kann natürlich im eigenen Umfeld sein, das können Menschen sein, die einen einfach unterstützen dabei. Aber ich würde eben sagen, es lohnt sich auch immer, sich auf die Suche nach Verbündeten zu machen, denen es ähnlich geht. Also die eben auch die Dinge auf einer persönlichen Ebene nachvollziehen können und die eben auch eine gewisse Expertise und Ressourcen mitbringen, weil sie vielleicht diesen Weg schon gegangen sind und einfach auch Tipps und Tricks an der Hand haben, ob das jetzt für den Alltag ist oder eben auch auf diesem Diagnoseweg und sich da gegenseitig eben unterstützen. Und das ist eben sowas, was über meinen Kanal möglich ist, also dass man sich da findet, aber auch in Selbsthilfegruppen und an ganz vielen anderen Orten mittlerweile. Und das ist eine ganz schöne Entwicklung.
Mhm. Du sagst, das Wichtigste ist, dass ich eine Verbindung zu mir herstelle und dass ich für mich einstehe. Auch das klingt jetzt in der Theorie wieder sehr leicht. Und ich würde sagen, so ja, unterschreibe ich. Aber was bedeutet das für dich im Alltag? Und was hat es vielleicht auch in dem ganzen Prozess für dich bedeutet, dich wirklich zu lernen, ernst zu nehmen? Das kann ja verdammt schwer sein, gerade wenn das in so einem riesen Kontrast zu dem steht, was man jahrelang gehört hat.
Ja. Also mir hilft es, die Dinge auch zu kommunizieren. Ich habe natürlich das große Glück, dass ich einmal dadurch, dass ich eben diese Öffentlichkeit und diese Plattform eben habe, meine Gedanken einfach rauslassen kann und sie mit anderen teile und da eben mittlerweile mir keine Gedanken mehr drüber machen muss, wer liest das jetzt wie und wie wird das bewertet, sondern das gibt mir natürlich auch so eine gewisse Macht und Kontrolle zurück, so über meine eigenen Gefühle, dass ich weiß, da sind immer Menschen, denen es ähnlich geht und die das fühlen. Aber auch im, sage ich mal so, im Alltag, im Privaten oder auch im Beruflichen, eben meine Bedürfnisse und auch die Dinge, wo ich das Gefühl habe, okay, hier bin ich gehemmt, hier bin ich behindert dadurch, eben auch durch gewisse Strukturen eben, die meinem Gehirn nicht ermöglichen, so zu arbeiten und zu funktionieren, wie es nun mal kann, das eben auch zu verbalisieren und zu kommunizieren mit Menschen. Und das ist natürlich auch wieder so eine Sache. Das kann viel Überwindung kosten. Das kann eben auch etwas sein, was wir entlernt haben über all diese Jahre, was uns sehr schwer fällt, wo wir vielleicht auch sehr viel negative Erfahrungen gemacht haben und es uns einfach nicht mehr trauen. Aber es immer wieder mal zu versuchen in Momenten, kann einem eben so dieses Gefühl zurückgeben von, ja, es lohnt sich irgendwie für mich selbst einzustehen. Und das mache ich halt immer wieder. Und ich versuche es dann einfach auszuhalten, weil ich weiß, es gibt Menschen, denen es wichtig ist, dass ich das so kommuniziere und die auch Rücksicht nehmen und die eben auch jetzt im Laufe der Jahre dafür sensibilisiert worden sind. Auch Menschen, die mich zum Teil mein ganzes Leben lang kennen, eben jetzt auch einen anderen Umgang damit haben. Und das schreibe ich auch im Buch, dass dieses Verständnis eben auf beiden Seiten sein muss. Ich muss mir die Zeit geben, mich kennenzulernen und einen neuen Umgang zu finden. Aber ich muss das eben auch für mein Umfeld einräumen, weil es oft dann einfach nur fehlendes Wissen ist. Und ich bin überzeugt davon, dass man das eben gemeinsam schaffen kann, da ganz tolle Strategien zu entwickeln.
Und was genau sagst du dann? Was ist so eine Formulierung von dir, von der wir alle lernen können?
Oh Gott. Ja, ich versuche vor allem dafür zu sensibilisieren, was ADHS ist in den Momenten. Also wie mein Gehirn offensichtlich gerade gedacht hat oder sich verhalten hat und warum das und das das Resultat ist. Aber genauso eben auch dieses, ja, mehr Grenzen einhalten, auch mal Nein sagen oder eben also wirklich auch kommunizieren. Ich würde gerne und meine Impulsivität neigt dazu, allen wieder zu sagen, klar mache ich und auf allen Hochzeiten gleichzeitig zu tanzen. Aber ich weiß schon, dass ich jedem Einzelnen am Ende wieder absagen werde oder es verschieben werde, weil die Energie dann nicht ausreicht. Und das versuche ich dann eben zu kommunizieren. Genauso wie zum Beispiel die Reize, da geht es ja um verschiedene Dinge. Also das kann eben auch was sein, was so angeregt wird durch unsere Sinne einfach. Ne? Also das ist dann eben über die Augen, über die Ohren, also sehr oft sehr, sehr geräuschempfindlich. Auch Gerüche spielen bei mir eine große Rolle. Und dass ich das dann eben sage, so, hey, voll schön, dass wir uns hier irgendwie treffen zum Abendessen, aber ich kann mich unter dieser Box nie im Leben konzentrieren auf unser Gespräch. Das ist dann lustig, weil mein Gegenüber oft gar nicht gemerkt hat, dass irgendwie die Box über uns ist, aber ich kommuniziere das dann oder hier zieht's oder ich kann hier nicht sitzen, weil ich habe, also ist jetzt Zeitnot, zum Beispiel Trüffel geht gar nicht, dieser Geruch für mich, und dann habe ich auch schon mal jemanden gebeten, dass wir uns einfach im Restaurant nochmal umsetzen, weil jemand neben uns Trüffel gegessen hat. Und sowas ist dann einfach, das ist ganz schön, weil man merkt, das ist gar nicht so ein Problem, wenn man es dann kommuniziert,
ja. Weil
die Menschen, denen man vor allem auch wichtig ist, sagen, na klar, setzen wir uns halt um.
Mhm.
Und dann gibt es sogar richtig süße Menschen, da muss man es nicht mal kommunizieren, die sind von alleine so, man setzt sich hin und die sagen von ganz allein so, ist der Platz hier okay für dich oder sollen wir uns irgendwo anders hinsetzen? Das natürlich, also das ist High Level.
Schön, dass es das auch gibt. Jetzt durften wir schon ganz viel in deinen Alltag so ein bisschen reinschauen. Was mich noch interessieren würde, wäre, wie ist es dir wirklich gelungen, diese Überzeugung in dir, die durch verschiedene Erlebnisse entstanden sind, wo du abgewertet wurdest und wo dir Dinge eingeredet wurden, für dich loszulassen? Also, welcher Prozess hat dir geholfen, nicht mehr zu denken, ich bin schuld, ich bin falsch, ich bin zu dumm, ich bin zu faul, sondern okay, ich weiß, das ist mein Gehirn oder ich weiß, das ist ein Zusammenspiel von verschiedenen Komponenten, aber all das erlaubt mir trotzdem richtig zu sein.
Ja, also ich würde sagen, in diesem Prozess befinde ich mich noch immer und werde mich auch wahrscheinlich für immer darin befinden. Ich glaube nicht, dass ich irgendwann den Punkt erreichen werde, wo, und das mag jetzt ein bisschen traurig klingen, aber auch das ist entlastend für mich, wo ich mich vollends umarmen kann und von Kopf bis Fuß selbst liebe. Aber das nimmt mir gleichzeitig eben auch diesen Druck raus, weil ich eben verstanden habe, dass bei mir alles in Wellen kommt, dass es eben diese Momente gibt, wo ich gut mit all dem umgehen kann und auch wieder nicht. Aber zu verstehen, dass es sich immer abwechselt und dass es eben nie bedeutet, dass man aus einem tiefen Tal nicht mehr wieder rauskommt, das hat mir sehr geholfen. Und dann eben auch wirklich das Wissen. Also je mehr ich darüber weiß, desto eher verstehe ich eben auch diese Zusammenhänge und diese Prozesse und wie ich sie beeinflussen kann. Aber eben auch die Punkte, an denen ich vielleicht sage, mag sein, dass das in einem gewissen Rahmen etwas ist, was von außen eben negativ bewertet wird, wo sich Menschen das anders von mir wünschen würden. Aber für mich ist es okay, dass es so ist. Und ich akzeptiere das, dass es so ist. Und das entscheidet eben nicht darüber, wie viel ich wert bin für jemand anderen, für diese Gesellschaft. Auch wie viel ich leisten kann, ein ganz wichtiger Punkt an dieser Stelle, entscheidet eben nichts über meinen Wert als Menschen. Und das, ja, das hat mir eben auch so eine gewisse Macht wieder über mich selbst zurückgegeben, weil ich eben verstanden habe, dass Hirne unterschiedlich sein können, dass es für mich eben auch einen Teil von Vielfalt bedeutet und auch etwas Schönes ist und dass wir eben immer aufeinander irgendwie achten müssen, Rücksicht nehmen müssen und schauen müssen, was brauchst du, was brauche aber auch ich, und dass es eben immer Verhandlungssache und Kompromiss ist. Und ich deswegen denke, man kann über alles reden und Lösungen finden und trotzdem bedeutet es in der Welt, wie sie heute ist, dass ich immer ein bisschen mehr Verständnis, ein bisschen mehr Unterstützung brauchen werde als andere Menschen in bestimmten Bereichen. Aber ich möchte trotzdem auch diesen Freiraum haben, das selber kommunizieren und entscheiden zu können.
Ist dieser Faktor Wissen auch der wichtigste fürs Umfeld, der uns dazu befähigt, genau diese Empathie aufzubringen, diese Toleranz aufzubringen und vielleicht diese Achtsamkeit mitzubringen, ne? So wie du es eben beschrieben hast, dass wenn man zusammen unterwegs ist, man nachfragt, man einfach mal die Perspektive versucht zu wechseln. Ist das der entscheidende Faktor für uns alle, wenn wir sagen, ja, es liegt uns was daran, dass ein Miteinander auf Augenhöhe sich gestalten kann und dass niemand das Gefühl bekommt, falsch zu sein, nur weil es eine Andersartigkeit oder eine Vielfalt an der Stelle gibt.
Genau, ja, definitiv. Also das sage ich nämlich auch immer, es gibt ja Menschen, die auch schon sehr früh diagnostiziert worden sind. Und da spielen ja dann häufig Erziehungsberechtigte, vor allem die Eltern, irgendwie mit eine Rolle, dass die diese Diagnose ja in den meisten Fällen übermittelt bekommen. Und man kann 5 sein, man kann 10 sein, man kann 15 sein. Wenn die Eltern und man selber gesagt bekommt, ihr Kind hat ADHS und es dann eben keinerlei Psychoedukation irgendetwas gibt, also dass man eben auch wirklich versteht, was das bedeutet fürs ganze Leben und in welche Richtung es sich eben entwickeln kann und was die Dinge sind, die förderlich sind und die hinderlich sind, dann sind das einfach 4 Buchstaben, völlig ohne Bedeutung, weil es eben dann sich nur anfühlt wie ein Stempel oder wie etwas, was eben einen gewissen Bereich irgendwie beeinflusst. Aber diese Komplexität zu begreifen und diese Unterschiedlichkeit und wie es sich beeinflussen lässt und wo es sich eben vielleicht nicht beeinflussen lässt, wie es sich verändern kann, was für Risiken damit einhergehen, was aber eben auch für Chancen damit einhergehen. Wenn man das alles nicht vermittelt kriegt, ja, dann kann man nur das Gefühl haben von, oh Gott, mein armes Kind und Stempel und das soll jetzt bloß niemand wissen und was habe ich falsch gemacht und so weiter und so fort. Und deswegen ist das so, so wichtig, diese Sachen irgendwie aufzuklären, diese Vorurteile abzubauen und Menschen eben das Gefühl zu vermitteln und eben auch dem Umfeld, hey, je mehr du darüber weißt, desto handlungsfähiger bist du und desto mehr Unterstützung kannst du eben auch in Anspruch nehmen und desto mehr Möglichkeiten hast du eben auch, das Ganze in eine gute Richtung zu lenken.
Und desto höher sind die Chancen, dass ich irgendwann so eine innere Haltung wirklich spüren kann von, ja, das ist vielleicht anders, aber ich mag mich so, wie ich bin und ich sehe meine Stärken, ich sehe meine Vorteile und das hat für mich nichts mit einer Diagnose mehr zu tun, die mich in eine Schublade steckt und da mein Leben lang drin lässt. Und es ist eine Schublade, die ist sehr eng und die ist sehr dunkel und die ist super unbequem und da will ich eigentlich gar nicht drin sein.
Richtig.
Gut, dass du aufklärst und gut, dass du dein Wissen teilst und hoffentlich hören das ganz, ganz viele und ja, können vielleicht noch achtsamer mit ihrem Umfeld umgehen oder achtsamer mit sich selbst umgehen und kleine Mechanismen finden, die diese Selbstfürsorge und diese Selbstzuwendung ein bisschen leichter machen.
Das würde ich mir wünschen.
Danke, dass du uns mitgenommen hast.
Sehr, sehr gerne.
Und auch schön, dass du wieder mit dabei warst. Wenn du keine Folge mehr verpassen willst, dann abonnier diesen Podcast gerne bei Spotify, Deezer und überall da, wo es Podcasts gibt. Und lass uns gerne eine Bewertung bei Apple Music da.